Hallo und herzlich willkommen zum WEC Magazin Podcast. Ich bin David und heute wollen Tobias und ich etwas über die Geschehnisse beim letzten Rennwochenende in Kota reden und außerdem werfen wir einen kleinen Blick auf die Entwicklungen bei Aston Martin Racing in Bezug auf die verworfenen Pläne für ihr Hypercar. Also, los geht's! Ja, wir fangen mal an mit 6 Stunden Kota oder wie die das am Wochenende benannt haben, Lone Star Le Mans. Wie wir schon im letzten Podcast angesprochen hatten, war das jetzt eher ungewollt, das Rennen, aber ja, Tobias, wie fandst du das dann im Allgemeinen? War das ein guter Ersatz für Interlagos oder war das eher nicht so gut?
Sagen wir es so, es gibt einen Grund, warum das Rennen ursprünglich nicht im Kalender war. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Einstellung zu dem Thema. Das Rennen war okay, aber ich finde es halt immer ein bisschen kritisch, wenn in fast allen Klassen ein Start-Ziel-Sieg hingelegt wird. Das hat immer so einen faden Beigeschmack. Das zeigt, denke ich, dass die Strecke nicht mit der Rennserie harmoniert vom Charakter her. Da ist zu viel Auslaufzone, zu viel Beton. Das ist, so wie du mal schön gesagt hast, so ein Tikodrom, Es ist sehr, sehr, sehr künstlich und das hat man halt diesem Rennen angemerkt. Es war ein gutes Rennen, das war okay, es gab auch am Ende ein paar spannende Momente, aber so über die 6 Stunden hinweg, muss ich sagen, fehlte dann noch so ein bisschen die Dauermotivation über viele Strecken. Ich glaube, über Sao Paulo hätte man sich mehr gefreut.
Ja, ich glaube, ja, ich bin ganz deiner Meinung, was das angeht. Wie gesagt, wir haben das schon thematisiert gehabt. Für mich halt... Da muss es die Möglichkeit geben, dass Fehler irgendwie bestraft werden. Nicht irgendwie gefährlich, auf gefährliche Weise, aber ja, wie du schon meintest, mit den Auslaufzonen oder sowas. In Interlagos ist das ja alles Rasen. Wenn das jetzt zum Beispiel nass ist oder sowas, dann kann man nicht so einfach wieder auf die Strecke kommen, wenn man einen Fehler macht. Start-Ziel-Linie, das sind die Mauer links und rechts ziemlich eng bei der Strecke und ja, ich meine, Kota an sich, gut, es war jetzt ein notwendiger Ersatz für Interlagos, hat seine Funktion quasi erfüllt. Ich muss sagen, ich fand das Rennen gar nicht so schlecht im Allgemeinen. Ich meine, wir werden jetzt die Ergebnisse jetzt ein bisschen so auseinandernehmen, mal jeder Klasse mal anschauen, aber so im Allgemeinen hat mich schon ein bisschen gepackt, muss ich sagen, aber eher so auf einer Ebene, nicht irgendwie so Rad-an-Rad-Kämpfer-Ebene, sondern eher so von der strategischen Seite. Und ich weiß, das ist jetzt nicht für jeden halt das, was sie suchen in einem Rennen, aber für mich war das schon spannend. Vor allem, weil eben es gab ja gar keine Gelbphasen. Nur ganz kurz, als Jimmy Bruni zum Stehen gekommen ist.
Das war auch die einzigste Gelbphase, soweit wie ich es in Erinnerung habe.
Ja, da war ein paar Local Yellows so zwischendurch, aber es war so, wie sagt man das, so ein gnadenloser Kampf. Da war keine Pause, keine kurz mal ausruhen und ne? Deswegen strategisch war das. Da gab es keinen Platz, wo die Teams sich verstecken konnten oder sowas. Da war alles bis zu 100% ausgenutzt, also von der Strategie. Das sprechen wir noch an. Bei LMP2 besonders war das besonders interessant. Aber
man kann vielleicht mit kurz fassen mit dem Zitat vom Eduardo Freitas aus unserem letzten Interview-Feature, was wir gemacht hatten. Für ihn ist ja ein perfektes Rennen, wo alle sicher ankommen und es keine Strafen gibt. Und soweit ich mich erinnere, gab es maximal eine Handvoll Durchfahrtsstrafen, wenn überhaupt. Also ich glaube, das kommt dem schon sehr nahe, was der Renndirektor als perfektes Rennen definieren würde.
Ja, ich denke, alle haben sich auch gut verhalten. So dementsprechend ja, gab es ja keine Strafen. Und der Eduardo, der sieht ja alles. Das wissen wir ja schon. ich erinnere mich noch an ein Imsa-Rennen da, wo sie gesagt haben, wir lassen jetzt Track Limits komplett, wir ignorieren das einfach. Und da war absolutes Chaos. Also war schon, Hut ab erstmal an diese Stelle, an die Fahrer. die da, denke ich, mal gab es so ein paar Ausreise mit Kontakt in MP2, GTE am, aber im Großen und Ganzen, ja, war das ziemlich erfolgreich. Noch was wollte ich noch anmerken, so zum Thema Event. Ich fand das Qualifying, was ich eigentlich dann erst am Sonntag geschaut habe, weil es zu spät war am Samstagabend, so in diese Halbdunkelheit, in die Dunkelheit rein, fand ich richtig cool irgendwie. Ich weiß nicht warum, das war so atmosphärisch, habe ich jetzt nicht, vielleicht weil ich es nicht erwartet habe. Ich habe das auch komplett ohne Kommentar geguckt auf Eurosport Player.
Yay.
So wie es halt, ja, das war vielleicht, hat dazu geführt, dass es so atmosphärisch so da, dass ich das so empfunden habe.
So wie die gute alte Le Mans-Zeit vor 2013, wo es noch keine Nachtkameras gab, die bewegt an der Strecke waren.
Ja. Nee, irgendwie, ja, wie gesagt, es war unerwartet. Und außerdem fand ich schön. Also Rennautos sehen so schön aus, in Halbdunkelheit, in Dunkelheit auch. Aber diese Halbdunkelheit, und das war so ein schöner Sonnenuntergang, und ich wusste, dass das Rennen auch komplett im Tageslicht stattfindet quasi. Im Unterschied jetzt, ja, im Vergleich zu den anderen Rennen in Kota, ist es das erste Mal, dass das so ist. Also wie gesagt, das war überraschend, aber für mich etwas Positives aus dem Wochenende.
Was ich vielleicht noch so ein bisschen kritisch anmerken muss, nach den ganzen positiven Dingen, ist so ein bisschen der Ablauf von dem Rennwochenende. Also ja, es ist für die Organisatoren extrem schwer, so innerhalb von 1 bis 2 Monaten einen Ersatztermin auf die Beine zu stellen, und auch Chapeau, dass sie es überhaupt durchgezogen haben. Aber es gab halt gar kein Rahmenprogramm. Du hast es auch gemerkt an den Zuschauermengen, will ich jetzt nicht sagen, die vor Ort waren. Die Haupttribüne war nur so ein Bruchteil gefüllt, wenn überhaupt. Und entsprechend blöd waren halt auch die Zeiten. Wenn du dann sagst, okay, du rechnest damit, es gibt kaum Zuschauer vor Ort und du hast kein Rahmenprogramm, dann bring doch wenigstens das Rennen zu einer Zeit, wo die Hauptzielgruppe in Europa Zeit hat zu gucken. Ich meine, Qualifying um 1 Uhr früh ist halt ein bisschen blöd gelegt, ne? Das ist ja genauso wie Sonntagabend bis um 1 das Rennen. Das hätte man auch 1 oder 2 Stunden eher anfangen können. Persönliche Einschätzung, ja.
Ja, keine Ahnung, wie das jetzt hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ich denke mal, alle sind jetzt froh, dass das erstmal stattgefunden hat, dass diese Runde, die jetzt so viele Probleme bereitet hatte in der Vergangenheit mit Sao Paulo, das hin und her, wo das stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, wann genau diese Entscheidung getroffen wurde. Ich glaube, November habe ich in Erinnerung. Nach Shanghai oder sowas war das ungefähr.
Ja, ich glaube,
also in dieser kurzen Zeit da was, sowas auf die Beine zu stellen, die sehr viele Zuschauer anzieht, das war wahrscheinlich fast unmöglich. Ja, von daher denke ich, ja, für Zuschauer im Fernsehen war das halt etwas besser als Kota vor drei Jahren und davor. Weil das war für uns sehr unfreundlich von der Zeit her, aber der Kameramann auf jeden Fall hat sich sehr viele Mühe gegeben, die Leute mit der Kamera so abzufangen. Also wir haben trotzdem Zuschauer gesehen, aber nicht in dem Kontext von einem komplett leeren Tribüne. Ja, aber noch was an dieser Stelle dazu. Ich habe auf Reddit so mitgekriegt, dass die Organisatoren alle Bereiche auf der Strecke geöffnet haben. Also ich glaube fast alle, also nicht ganz alle Tribünen und sowas, aber die Haupttribüne war komplett offen und alle Bereiche an der Strecke, auch wo man angeblich normalerweise nicht stehen kann oder nicht hin darf, die waren alle offen. Ja, und das ist auf jeden Fall was Positives. Die haben dann halt für die Zuschauer vielleicht mal ein bisschen mehr angeboten und das ist gut so, denke ich.
Also das muss ich dann auch sagen, wenn dem so ist, dann ist es ein schöner Fanservice, sage ich mal, dass man einfach so ein bisschen für die paar Leute, die da sind, so die Nähe herstellt.
Aber ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal nach Kota gehen werden.
Also, das ist die gute Frage. Also ich denke, geplant wahrscheinlich gar nicht. Aber es zeigt halt, dass es, wenn international mal wieder ein Rennen wegbrechen sollte, weil Demonstration, Umsturz, politische Unruhen oder, dass du halt immer nach Kota gehen kannst, dass sie die relativ schnell auf die Beine gestellt kriegen und auch finanziell, dass das scheinbar nicht so ein Problem ist.
Ja, das ist gut zu wissen, denke ich, auf jeden Fall. Vielleicht gucken wir, schauen wir erstmal, das Ergebnis in LMP1 war dann
doch vorhersehbar.
Recht, ja. Also, ich meine, schwierig. Ich habe heute gelesen, dass Kobayashi sich beschwert hat, dass der Abstand ja gar nicht aufzuholen sei und Rebellion hat einen viel größeren Vorteil.
Ich fand es ein bisschen komisch, weil das Rennen war durch die Erfolgsgewichte, die sie eingeführt haben, der Effekt war am Anfang, wo das ein bisschen da war, war es okay. Aber ich glaube, inzwischen hat das ein Ausmaß angenommen. Toyota wird jedes Rennen bestraft, weil sie aufs Podium fahren. Aber am Ende vom Tag haben sie keine Chance, nach vorne zu kommen, wohingegen in Rebellion gar kein Problem hat. Die bekommen ja gefühlt kaum Strafen und das ist auch völlig intransparent. Du kannst halt von außen nicht einsehen, wer bekommt wie Strafen. Und das ist irgendwie, ich finde es ein bisschen komisch, weil klar, es waren bloß drei Teilnehmer, aber es gab halt gar keinen Wettkampf in der LMP1. Selbst wo Toyota in der Superseason so unglaublich stark dominiert hat, war mehr Wettbewerb in der LMP1 gewesen als in diesem Rennen.
Ja, ich meine, ohne Hilfe von außen haben wir in der LMP1 gar nichts. Ja. Da ist Toyota, hat klar den Vorteil gegenüber Rebellion. Das Auto ist auch voll entwickelt, jetzt ausgewachsen, sagen wir mal so, vom Konzept her. Da geht wenig schief. Diese Reliability, das ist bombenfest im Moment, scheinbar. Auch vielleicht zum Teilweise das Auto gar nicht auf volle, die müssen das gar nicht auf 100% Leistung fahren lassen, weil das brauchen sie ja nicht zu machen. Also drehen sie alles zurück und da läuft das Auto wahrscheinlich, könnten sie eine ganze Woche lang 24-Stunden-Rennen machen und das würde gar nichts schief gehen. Aber ja.
Gut, stimmt, das Auto ist schon über dem Zyklus drüber, du hast schon recht an dem Punkt. Ja. Eigentlich hätte jetzt letztes Jahr so 19 der TS-060 hätte kommen müssen, nach einem normalen Zyklus. Yeah. Den haben sie halt nie gebaut, ne? Schwierig.
Naja, diese Elektro-Plug-in-Reglement wurde ja eigentlich angekündigt für 18 und dann aufgrund von Porsches Rückzug dann komplett über Bord geworfen. Ja, nochmal zum Rebellion. Ich denke, man darf nicht außer Acht lassen, dass die wirklich fehlerfrei Performance geliefert haben, ja, da ging nicht schief, die waren absolut komplett auf dem Punkt, das ganze Wochenende, die hatten sogar in FP2 einen kompletten Motorschaden, wurde ersetzt und haben sie Pole geholt, ja, okay, die hatten, glaube ich, laut Algorithmus hatten sie gegenüber Toyota Nummer 8 2,2 Sekunden pro Runde Vorsprung, und gegenüber Toyota Nummer 7 2,7 Sekunden. Also ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, ich finde es von Kobayashi, finde es ein bisschen, ich weiß, dass das nicht Racing ist für ihn. Aber vielleicht, wenn man das Auto komplett runterfährt und komplett auf Risiko geht, vielleicht kann man das irgendwie aufholen, aber die scheinen das gar nicht zu versuchen, oder? Bin ich dazu zu harschen in der Kritik? Oder
das sehe ich halt persönlich anders. Ich habe so das Gefühl, die Toyota ist schon bei 99% und die können nicht weiter gehen, ohne irgendwo langwierige Schäden zu provozieren, weil du dauerhaft 100% bei einem Auto kannst du nicht machen, ist ganz klar. Ich glaube einfach, die Erfolgshandicaps sind einfach nicht ausgewogen genug. Das ist halt, du merkst, das ist noch ein relativ neues System und das belastet den Toyota aber immer mehr und mehr. Also da war in Bahrain war es ein bisschen besser gewesen, fand ich vom Gefühl. Und selbst in Shanghai hattest du ein faireres Gewicht. Es passt aber auch besser zur Streckencharakteristik. Es kann natürlich daran liegen, dass die Handicaps vielleicht auch auf Sao Paulo ausgelegt gewesen sind. Das weiß ich nicht, inwieweit das dynamisch angepasst wurde.
Nee, eigentlich die Anpassung bezieht sich nur auf die Punktezahl von der Mannschaft.
Ach so. Vielleicht braucht man da noch eine Streckenkomponente irgendwie. Das ist so ein...
Ja.
Aber ich glaube, das führt an der Diskussion noch zu weit, weil am Ende gibt es es in der nächsten Saison eh wieder nicht oder wieder ein komplett neues System.
Eben, das ist jetzt... so eine Pille, die jeder halt schlucken muss, ne? Und ja, es ist, was wir haben, ist das. Und hey, Rebellion hat den Vorteil gehabt und die haben das wirklich nach Hause gefahren und Gratulation,
Fehlerfreier
war cooles
Stadtsieg.
Performance.
Ja.
Ja, also wirklich, ich fand jetzt besonders Bruno Senna's erster Stint war für mich sehr beeindruckend. Da hat diesen Vorteil rausgeholt gleich. Und ja, dann hat er nicht nach hinten geschaut und das war eigentlich schon vorbei. Und auch, ja, keine Fehler machen. Und ich meine, ein paar Mal sind sie auch in der Kurve so ein bisschen weitergefahren, als sie wollten und so, aber im Großen und Ganzen fehlerfrei. Also von daher, ja, verdienter Sieg, denke ich.
Halten wir fest, Rebellion 1, Toyota auf 2 und 3. Damit sind alle drei Teilnehmer in der Klasse abgehakt.
Ja, Gott, ja, es ist halt etwas, ey, das war halt, ja, trotzdem ein bisschen träge halt, wenn man nur drei Autos vorne hat, aber dafür gab es meiner Meinung nach reichlich Action in den anderen Klassen, also ich denke, LMP1 können wir ja gleich abhaken und wir machen mit LMP2 weiter. Das war für mich, da konnte ich gar nicht wegschauen, also das war ein Kampf, wie ich vorhin angesprochen hatte, der mir gerade in dieser Hinsicht strategisch richtig sehr gefällt und gefallen hat. Ja, gewonnen haben die Jungs von United Autosports zum zweiten Mal dieses Jahr und im zweiten Mal in Folge sogar. Ja, das zweite wurden die Jackie Chan DC Racing Jungs und dritte Jota. Also wie fandst, hast du das eigentlich verfolgt so nah oder war deine Aufmerksamkeit eher so GTE Pro so gerichtet oder GTE an?
Das muss ich gestehen, das war in diesem Rennen echt schwer, weil ich so Phasen hatte, vielleicht auch der Uhrzeit geschuldet oder Tagesform,
Ja.
aber ich habe gar keiner Klasse so 100% immer auf Dauer folgen können. Ich habe überall mal so ein bisschen mein Auge drauf gehabt, habe mich so ein bisschen belatschern lassen, wie man so schön sagt, aber
Ja.
mir fehlt es so ein bisschen der Pep, mal so der Überraschungsmoment im Rennen, der mich so packt, wo dann so dieses Rennfieber ausgelöst wurde, so richtig dafür brennst. Ich bin mit dem Rennen nicht so 100% warm geworden, aber vielleicht bin ich auch nicht so der Statistik-Nerd, der dann sich über eine Kurve freut, wo der dann einfach so richtig, oh, guck mal, da bin ich, da ticke ich wahrscheinlich ein bisschen anders,
Ja.
ja.
Also ich muss sagen, für mich war das Rennen hat halt zeitlich gepasst, weil abends ist immer gut, da hat man Zeit und also da habe ich Zeit, Kinder im Bett und
Ja.
was weiß man ja. Ja, und das hat mich richtig gepackt. Hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich habe sogar ein ganzes Rennen lang Notizen gemacht und Strategien halt verfolgt. Das Interessante war, das Auto von United Autosports. Also alle Autos haben diese, wie heißt das, Formation Lap, die erste
Die
Runde
Einführungsrunde.
hinter dem Safety Car, Einführungsrunde,
Ja.
genau. Die haben alle das gemacht und United Autosports bleibt stehen. Dachte ich, ah, das haben wir ja schon mal gesehen in Silverstone in der ersten
Stimmt.
Runde. Oh. Und da standen sie ja sogar noch auf Pole wieder, wie, ah nee. Diesmal waren sie nicht auf Pole, das war Cool Racing. Aber auf jeden Fall dachte ich, oh, da ist wieder was schief gegangen. Die mussten dann, glaube ich, in der Einführungsrunde sogar alle Autos wieder überholen, um wieder zurück zu ihrem Platz zu gelangen.
Sonst hätten sie aus der Box starten müssen, richtig.
Ja, also komplettes Albtraum am Anfang. Aber und dann ging es ja noch weiter. Erste Boxenstopp oder zweiter Boxenstopp, glaube ich, kam das Auto von United Autosports, ich glaube Paul de Resta war hinter dem Steuer, kam viel eher rein zum Reifenwechsel und tanken als normal und als sie hätten eigentlich machen müssen. Also war viel, viel eher. Und auch, angeblich, ich glaube, ja, das war der erste Stopp, weil ja, laut Paul de Resta hat man im Team die Reifen falsch, also der Reifendruck war falsch eingestellt vom Team.
Okay.
Also das Fehler darf man natürlich nicht machen eigentlich. Aber deswegen hatten sie dann Probleme mit Abrieb und alles und der musste eigentlich rein, weil die wollten, glaube ich, einen Double Stint fahren auf die Reifen. Ging gar nicht, also musste er nochmal rein und dann nach dem Zeitpunkt war diese United Autosports Auto dann komplett aus der Reihe. Also die LMP2 Autos gehen die Boxengasse relativ zeitgleich, also nur eine Runde oder zwei Runden Unterschied zwischen allen Teilnehmern. Und das war dann halt, wir hatten dann diese Situation, wo United Autosports auf einmal waren die dann auf dem 6., 7. Platz und dann arbeiten sie sich nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, weil alle so langsam in die Gasse, Boxengasse gehen und dann auf einmal waren sie vorne und dann mussten sie wieder tanken, aber wie gesagt, aus der Reihe. Also das war diese Spannung, die also das, was ich, als ich das Rennen geschaut habe, das war totale Unsicherheit, wie das jetzt geht, wie das jetzt ausgeht. Und im Endeffekt war das dann halt so für jeden, der das halt nicht mitgekriegt hat. Paul de Rester, letzter Stint, muss rein für so ein Splash and Dash, nennt man das auf Englisch, so schnell tanken und wieder weg. Der hatte eigentlich auch schon einen Doppelstint auf die Reifen gefahren. Also die Reifen waren eigentlich durch.
Mhm.
Und normalerweise halten sie nicht viel länger als zwei, also glaube ich 50 Runden sind zwei Double Stints. Also 25 Runden jeweils. Und er hat Reifen nicht wechseln lassen. Und das hat United Autosports eigentlich den Sieg gebracht, weil ja, dadurch sparten sie 20, 25 Sekunden. Und der Vorteil am Ende des Rennens war 24 Sekunden vor Jackie Chan DC Racing. Also Wahnsinn. Deswegen diese Entscheidung hat dann den Sieg United Autosports geschenkt. Sonst wäre es an Jackie Chan DC Racing gegangen oder ja, wahrscheinlich. Also von daher richtig gute Strategie und dass das Auto sich da so gut erholt hatte von oder dass das Team so, sich so zusammengerafft hat und das dann wirklich hingekriegt hatte, also das war sehr gute Leistung, fand ich. Und ja, wie gesagt, zweiter Sieg in Folge und führen jetzt in der Meisterschaft. Also
nicht schlecht.
Sieht gut aus. Sieht gut aus für sie. Wie gesagt, Jackie Chan Easy Racing wieder zweiter. Die haben noch keinen Sieg dieses Jahr. Aber irgendwie ist da Stetigkeit der Schlüssel zum Erfolg, weil bis jetzt hatten sie einen vierten, einen zweiten Platz. Also wie gesagt, fast jedes Rennen auf dem Podium, bloß noch kein Sieg.
Ich denke, das ist bei Jackie Chan auch das Yoda-Team, was da noch die ganze Arbeit mitmacht. Das ist, die machen einen echt guten Job und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen.
Genau. Yoda hast du gerade angesprochen, ja, wieder Dritte. Diesmal nicht disqualifiziert wie in Fuji. sie haben noch vielleicht Chancen in der Meisterschaft. Ich gehe mal kurz durch. Die United Autosports mit 94 Punkten, Jackie Chan mit 90 und Jota mit 77, Racing Team Nederland mit 76. Also ja, ist schon ein Vorsprung für die zwei Mannschaften im ersten und zweiten Platz. Aber es gibt noch viele Punkte zu holen.
Racing Team Netherlands, wo du es gerade ansprichst, die hatten ja zwischenzeitlich, sah es so aus, wo ich dachte, Mensch, die schaffen das. Die bleiben vorne. Und dann hast du immer diese Phasen, wo der Fritz van Aert ins Auto geht und dann geht es immer so nach unten. Aber die haben es dann nicht mehr geschafft, das wieder auszugleichen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also,
Ach Mann, ja, die sind irgendwie meine Lieblingsmannschaft in LMP2. Wegen, Fritz ist halt Bronze-Fahrer und alle anderen LMP2 Autos haben, naja, nicht alle, aber die halt vorne mitfahren, haben alle Silberfahrer und keine Bronzefahrer. Silber ist ja ist das Minimum dann für den dritten Fahrer in LMP2. Ne? aber du darfst auch wieder einen Bronzefahrer haben wie Free Fritz. Aber ja, ist so, das Auto ist halt so, du hast zwei von den schnellsten Fahrern in LMP2-Feld drin. In Nick de Vries und Gerd van der Garde. Und die dann, nur die fahren dann vorne mit und Guido wieder mit einem Wahnsinns-Anfangsstint, wo er halt allen überholt und dann im ersten Platz ist. Glaube ich, hier, ich nach meinen Notizen waren die, ja, nach seinem Stint waren die Ersten, ja, genau. Die haben aber gestartet, waren sie, wo? Vierter. Genau, also da hat dann wieder vier Plätze gut gemacht, Guido.
Unglaublich,
und ja. Das ja, ist und die sind so sauschnell und dann Fritz kommt rein und gibt sein Bestes. Und ja,
man kann das vergleichen mit Mario Kart. Du fährst bei Mario Kart, bist prinzipiell Erster und dann kommt dieser Blitz, der dich trifft, wo dein Auto kleiner wird. Alle fahren an dir vorbei und du bist arschlangsam. Und das ist dieser Moment, wenn halt Fritz von Erd ins Auto geht. Der kann nichts dafür, aber es ist halt echt blöd für das Team, ne?
Ich meine, der Beweis dafür, schnellste Rennrunde in LMP2, Nick de Vries, 1,52,5.
Der Junge ist unglaublich.
Also, ja, unglaublich, unglaublich.
Also umso, das tut mir ein bisschen leid, dass er in Sebring nicht mitfahren darf.
Aber der ist nicht dabei in Sebring?
Eigentlich, sein Hauptengagement ist ja in der Formel E. Und eigentlich wäre die Formel E gefahren in Sanya, in China. Aber wegen dem Coronavirus haben sie das Rennen abgesagt, wird nicht ausgetragen. Und dadurch wäre er frei, da der Fritz van Aert aber dem Job van Euthert versprochen hat, dass er in Sebring sein Debüt geben darf, will er sich an sein Wort halten. Und in dem Moment ist zwar der Nick de Vries wohl als Ersatzfahrer vor Ort, falls irgendwas ist, aber der Job van Euthert steigt auf jeden Fall ins Auto.
Ist kein schlechter Ersatz, sag ich mal so. Ja. Aber ja, schade, schade.
Der fährt dann nächstes Jahr für United Autosports, ne, der Job van Euthert.
Ja, das war überraschende Neuigkeit der Woche, oder? Letzte Woche?
So kann man das sagen, ja. Das kam dann so ein bisschen quer rein, hat keiner mitgerechnet, weil er eigentlich immer jetzt bei G-Drive angebandelt war und so ein bisschen beim Racing Team Netherlands und auf einmal komplett andere Richtung.
Aber kluge Entscheidung von United Autosport, denke ich. Sie wollen sicherlich, sie haben ja ein ELMS noch, das Auto, und die beiden setzen sie oder wollen sie wahrscheinlich auch wieder in Le Mans einsetzen, nachdem es letztes Jahr diesen Krach gab, als die den zweiten Platz nicht bekommen haben für Le Mans.
Wo sie dann die Zelte aufgebaut hatten, das stimmt.
Ja, die haben dann die irgendwie reingekriegt, ey, so. Eine Seitentür oder sowas. Nee, die haben dann trotzdem die zwei Autos bekommen. Ich freue mich, ich hoffe, nächstes Jahr für die zu sehen und ja, mal sehen, was er da so fährt. Vielleicht fährt er WC, vielleicht fährt er LMS, mal sehen.
Bleibt spannend auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. GTE Pro hatte auch seine spannenden Momente, aber das war jetzt für mich im Allgemeinen auf der Rennstrecke nicht so packend wie sonst. Da fehlt ja irgendwie ein Stück irgendwas. Ich weiß nicht was.
Und dabei waren es mehr Autos als sonst. Das darfst du auch nicht vergessen. Aber irgendwie hat keiner mitbekommen, dass die Corvette überhaupt Teil des Rennens war.
Oh, ich habe... Ja, wir fangen mit Corvette an, weil ich habe so gehört, dass... Also ich bin jetzt nicht der komplette Motoren-Nerd, also das gebe ich jetzt offen zu, aber das Auto von Corvette ist neu.
Ja.
Ja, das weiß ich. Und das Konzept von Motoren ist auch neu, also das ist irgendwas, was Corvette noch nie gemacht haben.
Mittelmotor.
Ich weiß es. Bitte?
Ist ein Mittelmotorauto, das ist quasi fast baugleich von der Position des Motors wie im Ferrari 488.
Aber ich glaube, dass irgendwas da ist, was, also sei es Turbo oder irgendwas, ich weiß es nicht.
Ja, die haben gestern wurde gesagt, die haben einen V8-Saugermotor, kam im Audiokommentar. Aber es ist halt nicht derselbe V8-Sauger, der bisher drin war. Der ist wohl spritsparender, kann man das so sagen, und dadurch komplett anders vom Zyklus, wie wohl das Benzin verbrannt wird, und dadurch ist er leiser. Ich glaube, so viel ist anders.
Angeblich. Also das, genau, das ist der Punkt. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Und das ist wichtig. Die haben einen neuen Motoren, aber die benutzen noch den alten.
Was?
Angeblich, ja. Das ist so umgebaut, dass es ins Auto passt. Und deswegen gibt es halt einen anderen Ton irgendwie.
Ah.
Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Aber angeblich, ja, deswegen war die Leistung ziemlich schlecht. Oder ja, vielleicht gab es auch andere Gründe. Vielleicht hoffen sie ja von guten BOP für
was,
Le Mans.
Das was kann ich
ja
gehört habe, sie wollen es wohl fort nachmachen und fort so ein bisschen provozieren, wieder nach Le Mans zu kommen. Und zwar mit der Idee, also Gerüchteküche jetzt, dass wohl sie unbedingt in Le Mans gewinnen wollen, mit auf Anhieb mit dem neuen Auto, so wie Ford das gemacht hat mit dem Ford GT, wo sie jetzt wiedergekommen waren. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2016? Irgendwo in der Dreh.
Ja.
Und ja. Die hatten, kam mit dem Auto, zack, gewonnen. Und genau diesen selben Effekt möchte Corvette in Le Mans produzieren, damit Ford auf einer Ebene ist, damit sein Ford gefordert ist und sagen, hier, wir wollen die besseren Amerikaner sein, wir haben das bessere amerikanische Auto, wir machen jetzt wieder mit. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, worauf die anspielen. Und deswegen machen sie, wie sagt man im Englischen, Sandbagging, dass die bewusst langsamer fahren. Und deswegen fahren sie auch in Kota und in Sebring, damit sie möglichst positiv dann nach Le Mans reisen mit der BOP-Einstufung. Das ist das, was ich gehört habe.
Das muss doch aber... Für mich ist das nicht so durchdacht, weil in Sebring hat man dann den direkten Vergleich. Die wollen bestimmt nicht... ihre Chancen für die 12 Stunden komplett opfern, damit sie bessere BOP für Le Mans bekommen. Weil da hat man einen direkten Vergleich. Es ist wortwörtlich ja dasselbe Auto. Also nicht dasselbe Chassis, aber dasselbe Auto darf bei den 1000 Meilen in Sebring WEC fahren und bei den 12 Stunden Sebring IMSA fahren. Also wenn jetzt zum Beispiel das IMSA-Auto 2 Sekunden schneller ist auf der Strecke einen Tag später, dann kriegt das doch jemand mit, oder? Ich meine...
Eigentlich ja, aber ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, sie opfern Sebring bei beiden Rennserien für den Marketing-Effekt, weil wohl diese C8R, oder wie das Auto heißt, bei den Fans unheimlich verhasst sein muss, weil es halt aussieht wie ein Ferrari und nicht mehr wie eine Corvette.
Und das sieht wirklich sehr anders aus. Das habe ich nicht erwartet.
Das ging mir auch so, wo ich es gesehen hatte. Es ist für mich ein gelber Ferrari. So, und im Rennmodus mit der Farbe und den Lichtern siehst du noch ein bisschen, dass es mal eine Corvette war. Wenn du das aber als Straßenauto siehst, siehst du gar nicht mehr, dass es eine Corvette ist. Du kannst das null unterscheiden, außer am Logo. Und ich glaube, die wollen unbedingt die Marketingkeule raushauen und sagen, hier, das ist die einzige Corvette, die es geschafft hat, in den letzten 10 Jahren mal in Le Mans zu gewinnen. Das ist die Corvette, die ihr unbedingt kaufen müsst. Weißt du? Ja. Deswegen würde das schon Sinn machen, dass die sagen, scheiß auf Sebring, wir müssen unbedingt das Auto verkaufen, weil wenn das Auto keiner kauft, kannst du die ganze Aktion sang- und klanglos einstellen, so wie BMW mit seinem GTE-Debüt. Ja. Das hat dann auch keinen so richtig interessiert.
Nein, das sprechen wir jetzt lieber gar nicht an. Aber ja, okay, Corvette. Komisch.
Schwieriges Thema.
Ja, ich meine, das ist vielleicht für sie auch keine große Investition, da in Sebring und in Coda mitzumachen. Ob das was gebracht hat, das wissen sie nur. In diesem Sinne, denke ich, ja, ist das auch erledigt als Thema. Und mal sehen, was in Sebring passiert eigentlich.
Lass uns zu den anderen Teilnehmern überschwenken. Ja, zum Beispiel dem echten Ferrari, der ähnlich langsam unterwegs war. Also ich weiß nicht, was los war. Mein Gefühl sagt mir, es war so ein bisschen BOP-lastig, dass so ein bisschen eingebremst war.
Ja,
weiß ich nicht.
Das sagt James Calado sowieso. Also egal, was der Grund ist, Calado sagt, es war BOP. aber der hat es später im Rennen hat er da ein bisschen Biss gehabt. Ne? Also das war ziemlich... Ellbogen raus, gab der Kampf zwischen Calado und Alex Lynn in dem Aston Martin.
Das war herrlich, wo der aus der Box rauskam, außenrum durch dieses Geschlängel durch und dann in der letzten Kurve auch noch außen überholt. Also das muss ich sagen, war so eins der wenigen Highlight-Momente in der GT Pro.
Richtig. Ja, da hat man gemerkt, derjenige, der gerade hinter dem Steuer ist, man sieht es, dass wenn jemand aggressiv fährt oder wenn jemand angepisst ist sogar, man sieht es ja wirklich, wie die jetzt Linien fahren und sonst was. Also das war cool, aber ja, irgendwie hat er ein bisschen, aber da hat was gefehlt beim Ferrari, finde ich. Das ist aber irgendwie dieses Jahr immer so gewesen, oder? Also irgendwie so Pace hat das Auto nicht. Noch kein Sieg außerdem, ne?
Ich vermute, das
Problem... Noch kein Ferrari-Sieg.
Das Problem ist vielleicht auch so ein bisschen die fehlende Ingenieursleistung im Hintergrund. Also, so wenn ich richtig informiert bin, dann hat Ferrari in dieser Saison weniger Ingenieure, weil es kein Evo-Kit gab, wie bei der GT3-Variante, also keine Weiterentwicklung von dem Fahrzeug. Und die arbeiten wohl im Hintergrund schon am Nachfolgeprogramm, weil das GTE-Projekt dann irgendwann durch LMDH jetzt wahrscheinlich ersetzt werden wird. Und man ist dann im Hintergrund schon im Werk und dann hat halt die Ressourcen so ein bisschen abgezweigt. Und das merkst du dann halt, wenn das Auto zwar noch dabei ist, aber nicht mehr auf dem Level, wie es in der Superseason noch war, ne?
Ja, vielleicht machen sie auch, spielen sie jetzt auch ein bisschen so den Long Game und hoffen dann Le Mans, dass das irgendwie dann doch BOP-mäßig anders wird. Aber ja, das ist vielleicht zu sinnig von mir. Ne?
Ja gut, ich sag mal, wenn du Formel 1 schaust bei Ferrari, die machen ja auch gerne mal so die Drohgebärde. Ja, wenn wir nicht gewinnen, dann sind wir raus. Ja, immer so dieses, das funktioniert immer. Das ist typische Ferrari-Taktik.
Ja. Aber ja, Collado und Per Guidi wurden Dritten, ja,
genau.
In der GTE Pro. Gewonnen haben die Dänen von Aston Martin, Sorensen und Team.
Perfekter Stadtzielsieg, auch ohne Fehler, ja, ohne Verluste, also.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also irgendwie auch als Performance so, ja, ich weiß nicht, wie man das Wort so richtig übersetzt. Ich habe, ich sage auf Englisch relentless. Also das ist, relentless ist so Leistung auf 100% und ohne Pause, ohne irgendwie durchatmen, einfach von vorne bis hinten absolut alles auf 100%. Das war für mich so eine Leistung von denen. Obwohl, selbst so kamen sie aus dem letzten Boxenstopp nur mit, lassen wir mal gucken, glaube ich nur, meine Notizen nur irgendwie 3 Sekunden oder sowas. Ja, Michael Christensen im Porsche-Auto war nur 3 Sekunden hinter Niki Thiem im Aston Martin nach dem letzten Stopp. Also Porsche hatte durchaus Chancen, auch den Sieg zu holen. Aber es hat irgendwie bei denen auch nicht 100% funktioniert. Wir hatten auch noch das Problem mit Jimmy Bruni. Da ging was an der... Oh, das habe ich auch notiert. Moment.
Der hatte doch irgendein Problem mit der...
Batterie.
Genau.
Batterie. Nicht genug Leistung von der Batterie. Irgendwie Ausfall zwischenzeitlich irgendwie... Da hatte die Batterie nicht genug Leistung, Voltage, Gang irgendwie Auswahl irgendwie durchzuführen. Und deswegen kamen sie zum Stehen, aber waren sie in der Box und haben das angeschaut und dann sind sie wieder rausgegangen. Ne?
Das scheint ja funktioniert zu haben. Es gab zumindest keine Safety-Car-Phase. Das muss man vielleicht nochmal betonen. Es gab keine einzige Safety-Car-Phase in diesem
Rennen. Aber das hat mich wirklich überrascht. In dem Moment, wo er da stand, also, boah, entweder hat der Eduardo, was ich durchaus mir durchaus vorstellen kann, war Eduardo entweder indirekt mit dem Team in Kontakt oder hat er gehört, was der Team so zwischen, also was Bruni zum Team gesagt hat und andersrum. Und sie haben wahrscheinlich gesagt, hey, pass auf, das kann sein, dass es kurzzeitig wieder geht, der muss nur... Ich glaube, der hat nur ein Reset gemacht. Genau, der hat nur alles ausgemacht, so wie Control-Alt-Delete beim Windows-PC. und dann ging alles wieder. Also das hätte auch ganz, das hätte ganz schnell Safety-Car-Phase oder Full-Course-Yellow geben können. Also von daher, das ist auch ja, lobenswert an dieser Stelle, dass das nicht passiert ist. Weil das hätte ja vielleicht einige Ergebnisse etwas gefälscht. Oder das ist unfair zu sagen, fälschen, aber so angepasst vielleicht.
Ja.
Aber so sei der Sieg im GTE Pro wurde gefolgt vom Sieg im GTE Am.
Gleiches Bild, oder? Auch wieder Aston Martin oben.
also durchaus stärkste Kraft im GTE Am. Das ist aber irgendwie für das gesamte Jahr so. Irgendwas, was ich lernte in diesem Rennwochenende war, wusstest du, dass es Success Ballast, also Erfolgsgewichtshandicap, auch in GTE Am gibt?
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Doch, ja. Das wurde im Kommentar, was ich gehört habe, angesprochen. Ist wohl dieses Jahr im Spiel. Also ich denke auch nicht, ich denke schon, dass es stimmt. Also von daher hat die
Ja.
vielleicht so, muss man das auch bedenken, wenn zum Beispiel Leistung irgendwie überrascht oder enttäuscht. Zum Beispiel vor dem Rennen, ich denke, die Project One Jungs waren ganz vorne. Und die hatten dann auch ein ganz schlechtes Rennen, weil da war ein Problem mit ihrem Auto und sie sind ganz weit hinten gefallen. Und dadurch sind sie auch in der Meisterschaft sehr weit nach hinten gefallen.
Die hatten wohl Probleme mit dem Gang, wie ich es mitgekriegt habe. Die
Ja.
hatten, der fünfte Gang ging wohl nicht raus. Und die waren die ganze Zeit an dem fünften Gang gefahren. Und das hat die wohl dann ganz, ganz viel Zeit gekostet.
Ja, aber wie gesagt, da durch den 11. Platz haben sie nur einen halben Punkt bekommen in der Meisterschaft. Und jetzt, oder es fuhren schon vor Kota die Jungs von AF Corse mit 85 Punkten, jetzt TF Sport mit 83. Dann Aston Martin Racing, also das Auto mit Paul Dardalane, das Auto wurde Zweiter, glaube ich, 78,5 Punkte. Also da ist die Meisterschaft auch ganz eng. Das und LMP2 sind wahrscheinlich die zwei spannendsten Meisterschaften im Hinblick auf die letzten drei Rennen. Also
Man muss
da
dazu
lohnt
sagen,
sich.
AF Corse ist jetzt nur wieder im Spiel, weil es ja die Punkte von Shanghai wieder anerkannt wurden, nachdem sie vor Gericht wohl gewonnen
Ja, genau. Das habe ich ja. Ich hatte irgendwie Weitsicht und habe das in meine Tabelle gar nicht angepasst. Und dann wusste ich es auch gar nicht. Es war einfach wieder so wie vorher.
Sehr schön.
Gut. Naja, so viel dazu. Ich denke, in Sebring werden wir vielleicht etwas anderes Rennen zu sehen bekommen. Da werden wir dann zeitnah drüber sprechen. Ja, so viel dazu.
Dann lass uns mit einem weiteren Thema zum Thema überleiten, was jetzt auch ganz gut passt. Wir bleiben bei Aston Martin. Wir müssen noch mal ins Gebet gehen beim Thema Hypercar LMDH. Gab es jetzt in den letzten Wochen ein paar spannende Entwicklungen? Ich glaube, die können wir nicht unkommentiert lassen. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was sich jetzt verändert hat.
Erstmal vielen Dank an Aston Martin, dass die das, dass diese Nachricht 2 Tage nach unserer Podcast-Aufnahme über diese neue Klasse bekannt geben. Danke, toll. Ja, Aston Martin Hypercar ist Geschichte, bevor es überhaupt stattgefunden hatte. Sie haben die Pläne verworfen. Die Gründe dafür, offiziell von Aston Martin-Seite, wird als Grund genannt, diese Entwicklung zur Verschmelzung der Hypercar-Klasse mit LMDH. Das wird als Grund genannt. Berichtet wird auch ein bisschen über diese neuesten Entwicklungen in Sachen Investitionen, was bei Aston Martin passiert sind. Da ist der Hauptinvestor von Racing Point in Formula One,
Lawrence Stroll, genau,
Lawrence
entschuldige.
Stroll. Ja, nee, ja, ich wollte jetzt Lance Stroll sagen, das ist Quatsch, das ist der Fahrer. Es ist sein Vater, Lawrence Stroll, einer der reichsten Männer der Welt, glaube ich. Also in Kanada, der reichste Mann in Kanada, glaube ich. Ja, da hat Aston Martin quasi gekauft. Das war auch bitter nötig, weil ich muss mich auch jetzt selber berichtigen, wir hatten in unserer Hypercar-Diskussion letztes Jahr. Ich hatte gesagt, Aston Martin geht's gut und die verkaufen viele Autos. Stimmt überhaupt nicht. Letztes Jahr fand ein IPO statt, also die Firma wurde halt zum Verkauf an Investoren gestellt.
Ich glaube, ganz
Börsengang.
verkauft wurde es nicht. Es wurde wohl ein großer Anteil von einem Aktienpaket verkauft. Ich glaube, so um die 40% der Firma. Aber es ist nicht die
Ach so,
alleinige
okay.
Mehrheit, genau. Aber er ist
Okay.
halt so ein großes Gewicht, dass er halt sagen kann, er hat die meisten Anteile an Aktien als Einzelperson. Und das hat halt wohl ein relativ hohes Gewicht in der strategischen Ausrichtung.
Ja, letztes Jahr war denn, da ging ganz viel viel von der Firma dann im Börsengang über die Bühne und dann wurde halt vielleicht der Rest halt so verkauft oder ein kleiner Teil davon verkauft. Das ging aber sehr schlecht. Die haben dafür auch das Geld nicht geholt, was sie wollten und seitdem ist der Aktienkurs auch im Keller. Also da häufen sich die Probleme bei Aston Martin und die Sache mit LMDH, denke ich, war wirklich das letzte, so der letzte Schritt für sie und sie haben gesagt, so, wir machen es nicht, wir machen jetzt was anderes. Dazu muss man aber auch sagen, Lawrence Stroll und seine Pläne in der Formel 1 gehen jetzt in eine komplett andere Richtung als Aston Martins Pläne bisher.
Da kann ich auch noch eine schöne Zusammenfassung geben. Da habe ich letzten Tage relativ viel gelesen. Und okay. Aston Martin hatte ja ein Finanzproblem und hatte die ursprüngliche Idee, bevor der Lawrence Stroll eingestiegen ist, mit Verkauf von Kundenautos der Hypercars so viel Geld zu gewinnen, dass die ihr eigenes Hypercar-Projekt finanzieren, die Entwicklung des Autos finanzieren und dazu noch die Schulden abbauen können, die Aston Martin hat. Das war die utopische Idee, die sie hatten, warum sie überhaupt Hypercar machen wollten. Dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt war, ist rückblickend natürlich völlig logisch. Ne? Ja. Und durch die LMDH-Geschichte...
Da könnte man... Ja. Sorry, dass ich jetzt... ich wollte nur sagen, als Kunden kämen da zum Beispiel Mannschaften wie Air Motorsport in Frage oder auch Red Bull Racing. Ja, also ja, die haben das Auto zusammen mit den zwei Parteien mitentwickelt. Und ja, vielleicht gab es schon Vorgespräche, auch Le Mans passt hervorragend, meiner Meinung nach, zum Red Bull Markenbild und diese Ausdauer, ne, und sowas, das passt zum Langstreckensport. Deswegen, ja, kämen sie bestimmt in Frage als Kunden, was das angeht.
Und das war so das ursprüngliche Konzept. Und ab dem Zeitpunkt, das wird zwar immer dementiert, aber es passt einfach, es liegt auf der Hand, wo der Lawrence Stroll eingestiegen ist und der hatte ja Jahre zuvor das Force India Team in der Formel 1 gekauft, hatte das dann umbenannt in Racing Point, weil er den Namen nicht mochte, hat aber schnell festgestellt, Racing Point klingt auch ein bisschen beknackt und wir brauchen einen besseren Namen. Und da hat er dann halt geguckt, was steht für ein traditioneller Name zum Verkauf und hat sich dann bei Aston Martin eingekauft, damit halt aus dem ehemaligen Force India Team ein Aston Martin Werks Team werden kann. Und jetzt gab es wohl ein Interview, ich habe es im Netz gelesen, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite das war. Es müssen wohl ganz, ganz viele Ingenieure aus der Aston Martin Abteilung, es wird um die 100 Ingenieure, die jetzt wohl dazukommen müssen, zum Force India Team, die dort Aufbauarbeit betreiben. Und da merkst du halt, irgendwo muss die Kapazität ja herkommen. 100 Ingenieure aus der Aston Martin Abteilung, die sind ja nicht denen nicht einfach nur dumm rum. Also es liegt ja auf der Hand, dass die aus dem Hypercar-Projekt jetzt abgezogen werden. Anders macht das gar keinen Sinn. Auch wenn es immer nach außen dementiert wird. Aber insgesamt eine schräge Entwicklung. Aber ich glaube, das lässt sich so nicht mehr ändern. Es gibt auch kein Zurück mehr. Also solange wir die jetzt Formel 1 machen, sind so viele Ressourcen an die Geschichte gebunden. Aston Martin wird rechts und links auf lange Zeit einsparen.
Ich bin mir nicht sicher... ich bin mir nicht sicher, mir kommt die Frage auf, was kam eigentlich zuerst und wusste die WEC von dieser Entscheidung seitens Aston Martin? Weil ich finde jetzt von Aston Martins Seite die Schuld jetzt auf die WEC zu schieben, oh, ihr habt jetzt LMDH gemacht, das stimmt überhaupt nicht überein mit unseren Plänen, wir bauen ein Hypercar, das kostet viel mehr Geld. Da gab es auch einen passiv-aggressiven Tweet seitens Aston Martin und ja, da hatte ich schon eine Vorahnung, dass das nichts wird. Ich meine, was kam zuerst? War diese Entscheidung von der WEC? Haben die dann schon gewusst, dass Aston Martin da so einen Rückzug macht und wollten sich absichern oder wollten, ja, ich weiß es nicht. Aber
allein an der Tatsache, dass Aston Martin ganz, ganz lautstark beteuert, es war zufällig, dass das Formel-1-Projekt bekannt gegeben wurde und der Ausstieg aus der WEC und dass es nichts miteinander zu tun hätte. Das wird so gebetsmühlenartig immer wieder vorgetweetet. Da merkst du, dass das nur ein Ablenkungsmanöver ist, dass die LMDH-Geschichte die Hypercar-Interessenten an sich nicht verschreckt hätte. Weißt du? Die hätten das Ding über die Bühne bringen können. Das ist einfach der Personalaspekt. Du findest halt nicht so viel gutes Personal, weil es so viele Teams gibt, um beide Projekte gleichzeitig auf einem hohen Level zu betreuen. Und Formel 1 macht natürlich nur Sinn, wenn du mindestens auf dem Level von Renault mitfahren kannst, wo sie ja aktuell noch nicht mal sind. Und das Team dahin zu bringen, kostet ganz, ganz viel Geld und Energie. Und ich denke, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Und mit dem LMDH ist natürlich eine super Ausrede. LMDH ist dran schuld. Einfach erstmal so ein bisschen pauschalisieren, den ganzen Shitstorm in eine andere Richtung lenken, damit Aston Martin keinen Schaden nimmt. Ja, ist.
Ich musste jetzt anmerken, Chef im Moment von Aston Martin Lagonda, CEO ist Dr. Andy Palmer. Und der war auch Chef von Nissan, als Nissan versucht hat, irgendwie bahnbrechend in der LMP1 seinen Weg zu schlagen. Also, ja,
Auch schon wieder ein
komisch,
Zufall,
dass
der,
da,
ja,
was für ein Zufall, was für ein Zufall. Also, ich finde, Aston Martin für mich spricht mich halt an als Brite, als Marke, aber irgendwie diese Geschichte mit Andy Palmer, das, was er, es gab Sachen, die er in Bezug zu Nissan gesagt hatte: Wir werden im ersten Jahr Le Mans gewinnen und das, ich weiß, das ist Marketing-Talk, das muss er machen, aber hey, hab mal ein bisschen Demut. Das haben wir Briten eigentlich viel mehr als die Deutschen. Also lass das mal zeigen, wo, vielleicht war er zu oft im Ausland oder sowas. Sei doch mal ein bisschen, nimm mal einen Schritt zurück und sehe erst mal, wie es funktioniert. Ja, und diese Sache mit Aston Martin Hypercar ist das Gleiche. Ich bin ja ein bisschen böse auf die eigentlich. Ne?
Glaube ich dir.
Also ich muss sagen, ich habe das im Kopf gehabt die Woche, letzte Woche. Ich finde, das ist wie im Kindergarten oder in der Schule. Stell dir mal vor, ich bin der WEC. Ich bin die WEC und ich organisiere meine Geburtstagsfeier. Und ich will, sag mal, Trampolin spielen gehen oder springen gehen. Und ich lade dazu meine besten Freunde und besten Freundinnen dazu ein. Das zum Beispiel Toyota und jetzt auch eine neue Freundin. Glickenhaus will auch mit. Und ja, komm mit, wir machen eine Party. Dann kommt Aston Martin und sagt: Ja, ich will mit, aber ich mag keine Trampoline. Okay, dann gut, dann machen wir was anderes, ist kein Problem. Dann gehen wir halt irgendwie, weiß ich nicht,
Hüpfburg.
da gehen wir. Bitte?
Gehen wir auf eine Hüpfburg, hä?
Ja, wir gehen auf Hotburg, das ist doch viel besser. Okay, ja, das mache ich, komm mit. Gut, Aston Martin, komm mit. Und dann, weiß ich nicht, 3 Wochen vorher, ach nee, ich komm doch mit. Tschüss. Und dann bist du da, bist eigentlich, hast du irgendwas, was du machen willst, aber eigentlich gar nicht machen willst, aber du musst es machen. So kommt es mir vor. Wir müssen und wir dürfen jetzt nicht vergessen, die WEC hat ihr Reglement geändert, um Aston Martin reinzulassen.
Und das trotz Protest, ja. Die wollten das nie. Die wollten
Ja.
immer nur die Prototypen
Ich
auf die
denke,
nächste Stufe hieven.
von Toyota aus gab es auch lautstark Proteste, weil und Toyota, die WEC und die ACO muss sich, ja, muss Toyota, sich bei Toyota bedanken, dass Toyota offensichtlich so eine große Liebe zur Le Mans und zur WEC hat, dass es die eigentlich gar nicht gestört hat, weil ja, die Regeländerung war: Auf einmal wurde dieses straßenbasiertes Hypercar erlaubt. Oh ja, wir erlauben das auch. Und es gibt BOP, dass das Auto von Aston Martin auch konkurrieren kann mit dem Auto von Toyota. Okay,
Stimmt.
toll, wir haben uns alle gefreut. Und jetzt steht die WEC auch da wie der letzte Affe und ist wirklich, ja, hat sich angepasst, hat alles geändert, damit Aston Martin mitmacht. Und jetzt sagt Aston Martin: Nee, wir machen gar nicht mit. Also, ja,
Das einzig
das ist
Positive,
ärgerlich.
es ist ärgerlich, aber das einzig Positive an der Geschichte, wir haben jetzt endlich eine Erklärung, warum die WEC diese LMDH-Geschichte so stark propagiert hat, weil die zu dem Zeitpunkt, wo das LMDH bekannt gegeben wurde, schon gewusst haben, dass Aston Martin raus ist und es keine andere Chance mehr gibt, überhaupt noch eine Spitzenklasse zu haben in der Serie, wo Hersteller beteiligt sind. Und das ist eigentlich so die traurige Erkenntnis davon. Und das nur, weil Aston Martin das so ein bisschen erzwungen hat und dann verbaut hat. Also dein Vergleich mit dem Geburtstag, das war schon ganz passend, weil irgendwie ist es nicht mehr die Feier, die die WEC wollte. Und jetzt feiern sie mit dem anderen Kind zusammen eine Geburtstagsfeier, die sie eigentlich auch nicht wollten. Ja. Und das in einem Rahmen mit Gästen, die gar nie eingeladen waren. Das ist blöde Geschichte.
Ich hab aber das Gefühl, irgendwie, wir wollen jetzt auch vielleicht nicht so sehr über Hypercar LMDH und so, wir hatten das schon thematisiert, aber das ist ja eine Weiterentwicklung. Deswegen, ich habe das Gefühl, die WEC und die ACO hat sich trotzdem den richtigen Weg ausgesucht. Für mich, ich finde, wir hatten das besprochen im Gruppenchat von uns bei WEC Magazin. Was ist lieber? Technologiekampf ohne finanzielle Grenzen ist nicht mehr möglich in diese Zeit. Was ist uns dann lieber? Ein Kampf, wo jetzt nur Toyota und Glickenhaus und Bike Hollis dabei sind, oder ein Kampf, wo ganz viele anderen mit dabei sind, potenziell ja 5, 6, 7, wer weiß, aber ein Kampf auf Augenhöhe, wo die Beschränkungen eben in sehr zielgerichteten Bereichen von der Entwicklung beschränkt ist und diese freies Konzept und diese freie Konzeptfindung gar nicht stattfinden kann. Ich glaube, mir ist im Moment LMDH lieber als Hypercar, und Hypercar, denke ich, ist schon vielleicht halbtot. Also Toyota macht mit, bei Collis vielleicht auch, Glickenhaus hat ein Hypercar auch gebaut. Aber
die werden mit den Autos fahren, wahrscheinlich die nächsten 2, 3 Jahre, so wie der Zyklus von dem Auto ist. Und spätestens danach werden sie die Dinger einstampfen und dann in die vermutlich Nachfolgeklasse, was dann aus der LMDH sich nachentwickeln wird, zwangsläufig einsteigen, weil viele Optionen sehe ich da nicht. Es wird am Ende auch aus so einer Hybridgeschichte hinauslaufen, dass du sagst, du hast das Reglement der LMDH, aber mit den Wasserstoffelementen, damit du die ganze Zukunftstechnologie für die Hersteller so ein bisschen attraktiv machst. Darauf wird es vermutlich hinauslaufen. Also kostengünstige Basis mit aber neuen Zukunftstechnologien. Und das ist auch der Grund, warum Toyota eigentlich dabei bleibt, weil sie das Thema Wasserstoff fokussieren.
Ja, ich meine, vielleicht bin ich zu pessimistisch, und vielleicht machen wir das so, dass Toyota wirklich, das stört die gar nicht, oder? Die haben wirklich so einen großen Vorteil daraus, dass die ihre eigenen Entwicklungen zeigen können, dass es die gar nicht stört. Ne? Dass es die gar nicht stört, dass es die LMDH gibt. Und dass es vielleicht auch gar nicht stört, dass die auch teilweise von denen geschlagen werden. Ne? Für sie, denke ich, ist Priorität, wir entwickeln Technologie, und wir zeigen das auf der Rennstrecke. Das ist für andere Firmen wie McLaren oder für Lamborghini oder für Peugeot gar nicht von Bedeutung im Moment. Und vielleicht gibt sich damit Toyota zufrieden. Also ich kann mich durchaus eine Welt vorstellen, in der es LMH und LMDH gibt, sag ich mal so. Und ich hoffe, dass diese Welt zum Vorschein kommt.
Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es in irgendeiner Form weitergehen wird. Allein weil Le Mans als Anreiz da ist, wird es irgendwie immer weitergehen. Und da die GTE Pro ihre goldene Ära hinter sich hat, muss es eine Nachfolgeklasse geben. Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird irgendwo auf Dauer so ein Zwischending. Also ich hätte mir dieses Zwischending gewünscht. Und ich glaube immer noch so ein bisschen dran, irgendwo so diese Kombi aus GTE Pro und Prototypenklasse. Das, was eigentlich so die Hypercar-Klasse versprochen hat. Ich hoffe eigentlich immer noch, dass es so ein bisschen kommt. Weil ich mag diesen Charakter, dass du in Le Mans eigentlich nur 2 Klassen hast, sagen wir mal. Also quasi eine Profiklasse für die Werksteams und irgendwas für die Privatteams, so ein bisschen wie das früher war, so in diesen Zeiten 60er, 70er Jahre, so die Ära Ford gegen Ferrari, weißt du? Aber ich glaube nicht, dass es so schnell kommt, weil LMDH ist halt die komplett andere Richtung.
Ja, so viel dazu. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was sich da entwickelt. Peugeot, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch thematisiert hatten, aber Peugeot und Rebellion ist jetzt auch Geschichte. Wir hatten das, glaube ich, thematisiert. Ne? Und Peugeot macht wahrscheinlich mit Ligier LMDH. was auch Sinn macht. Wir sehen mal, was passiert.
Rebellion, falls wir es noch nicht erwähnt haben, nochmal kurz im Abriss, stellt sämtliche Motorsportaktivitäten ein. Das ist die Rallye Dakar, das ist WEC, die machen wo gar nichts mehr. Die wollen jetzt ihre Marke Rebellion außerhalb vom Motorsport etablieren, pushen, präsentieren. Weiß der Teufel, was die dazu geritten hat. Ein Motorsportteam, was kein Motorsport mehr macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen widersprüchlich zur DNA dieser ganzen Marke, aber ja gut, wenn es Spaß macht und wenn die Firma dadurch eine Zukunft hat, bitteschön. Also ich finde es ein bisschen schade, ich finde es ein Verlust, aber am Ende wäre das Team so oder so raus gewesen, da es sich mit Peugeot zusammengetan hätte und wäre eh nicht mehr viel Rebellion übrig geblieben. Also ich sage mal, der Schritt war so oder so absehbar. Deswegen finde ich es jetzt nicht so traurig, wie vielleicht andere an der Stelle.
Hey, ich muss sagen, komplett aus meiner Sicht, ich habe nicht vor 10 Jahren gewusst, was Rebellion ist. Und jetzt weiß ich es. Also da, ich kann mir zwar keine Uhr leisten, aber da hat bei mir ihre Marketing gewirkt und jetzt weiß ich, was sie machen und was sie auf sich haben. Also vielleicht ist es auch so Aufgabe erfüllt und wir probieren was Neues. Aber es ist schade, weil Rebellion ist großer Teil von der WEC gewesen bis jetzt. Und ich werde sie vermissen, auf jeden Fall.
Ich denke, das war so der letzte Brocken wie Audi damals, wo Audi gegangen ist. Das war auch so ein Grundpfeiler der WEC, der dann irgendwo wegbricht. Aber das ist halt so sinnbildlich auch für dieses Ende der LMP-Ära. Da merkst du einfach jetzt, alles, was jetzt ab nächster Saison kommt, ist was komplett Neues. Also
Ja,
du
das
hast.
Problem ist, dass keiner weiß, was kommt.
Ich glaube, das ist auch das Spannende. So kann sich wieder was Neues
Ja.
entwickeln, weil es einfach keinen Rahmen mehr gibt. Und es kann auch ganz, ganz neue dominante Player geben, die du vorher nie auf dem Schirm hattest. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz coole Zeit.
Wir waren schon mal an diesem Punkt. Ich erinnere mich auch an 2012 mit dem Wegfall Peugeots aus der neuen Meisterschaft. Toyota wollte gar nicht mitmachen im ersten Jahr eigentlich, wurde eigentlich dann dazu gezwungen, quasi mehr oder minder. Die haben dann auch im ersten Jahr erster Rennsieg gehabt, aber im Spa in Silverstone hatten wir drei Audis gegeneinander. Und da dachte ich auch, wow, WM, Anfang der neuen WM mit großer Feierlichkeiten und alles. Ja, ist auch nicht so schön, aber ja, da haben wir dann auch 5 Jahre Spitzensport LMP1 erlebt. Also ich denke auch, irgendwann wird es wieder bergauf gehen. Und wie ich persönlich in Kota gesehen habe, wenn es vorne nicht läuft, dann ist immer was zu schauen in LMP2, GTE Pro, sogar GTE Am. Also da ist immer ein Rennen zu sehen und von daher. Ja, wir werden sehen, was auf uns zukommt und hoffentlich dauert es nicht so lang, bis wir diese Spitzenzeiten wieder erleben.
Ich muss jetzt deinen positiven Abschlussworte einfach auffangen und nutzen, um mit einem positiven Abschluss für den Podcast überzuleiten, weil fand ich jetzt gerade ganz passend. Wir haben auch
Ja.
diese Rubrik Fanpost. Also wir haben ja mal anfangs immer so ein bisschen aufgerufen und gehofft, dass wir mal E-Mails kriegen und so ein bisschen Fanpost und Feedback zum Podcast. Und jetzt ist letzte Woche war es, glaube ich, oder vorletzte Woche, ist der Punkt eingetreten. Wir haben wirklich mal ehrliches Feedback bekommen und das ist so ein Reminder, was wir selbst gar nicht so auf dem Schirm hatten. Die Folge jetzt, also danke an alle, die die Folge auch wirklich jetzt, Stunde zeigt die Uhr gerade in der Aufnahme, die Stunde durchgehört haben. Ihr werdet immer mehr. Und das ist unser Jubiläumspodcast jetzt. Wir haben im Februar 2019 angefangen, erste Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir es auch hochgeladen haben, das ist schon eine ganze Weile her. Und eigentlich nur, damit wir immer so ein bisschen über die WEC quatschen können. Und daraus hat sich jetzt auch so ein, ich sag mal, so ein weiteres, ein großes Standbein und ein wichtiger Teil vom WEC-Magazin rausgebildet, wo ich echt dir auch Danke sagen muss, David, dass du die Idee hattest und dass du mir immer so ein bisschen gepusht hast. Komm, lass einfach mal aufnehmen, da passiert ja nichts weiter. Und auch danke an euch, an alle, die zuhören. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Zahlen gucke, glaube ich selbst immer nicht so richtig. Wir hatten jetzt insgesamt über das ganze Jahr 275 Aufrufe von allen Podcast-Episoden und davon 244 regelmäßige Hörer über alle Kanäle verstreut, Spotify, iTunes, RSS, querbeet, also alle Kanäle, die wir haben. Ich muss sagen, 244 Leute, die sich eine Stunde unser Gelaber anhören über Autos, WEC und Motorsport, macht mich so ein bisschen stolz. Ja. Da bin ich ja ganz happy, dass das doch Anklang findet und an der Stelle sind wir echt für jedes Feedback offen, wenn ihr irgendwo was habt. Kommentare, Kritik, Infos, Ideen zur Sendung. Jederzeit einfach podcast@wecmagazin.de, E-Mail schreiben, Facebook schreiben, Instagram schreiben. Nutzt unsere Kanäle. Ja, soweit von
genau,
mir.
Genau, ja. Möchte ich auch mal bedanken an diese Stelle, Tobias. Immer, dass es ja immer jemanden da habt zu quatschen. Das ist ja, macht ja, ist ja langweilig allein. Ne? Aber ja, vielen Dank, dass ihr alle zuhört. Ist wirklich, ich meine, auch gerade in dieser Zeit, wo gefühlt jeder heute einen Podcast aufnimmt, ja, es, wir finden es wichtig, dass wir, es ist auch schön mit unseren Zuhörern halt, in diesem Wege direkt anzusprechen und nicht irgendwie durch Text. Und ja, Ideen, wir sind jederzeit offen und wollen auch eure Ideen hören und wollen, dass ihr euch beteiligt. Und auch außerdem sagt es einfach euren Kumpels oder Freunden und Freundinnen, wenn sie WEC möchten, mögen und würden gern ein bisschen nach dem Rennen etwas mehr über das Rennen hören oder ja, das mehr als das wollen wir ja nicht machen. Also von daher, sag's weiter und vielleicht haben wir dann 500 nächstes Jahr oder so oder dieses Jahr oder sowas.
Ich würde an der Stelle einfach mal einen Versuch starten, mal gucken, wie viele Leute drauf eingehen. Ich plane, Stand jetzt, in 6 Stunden von Spa das Wochenende vor zu sein. Also wenn jemand Lust hat, ich habe so ein T-Shirt an, so ein Polo-Shirt mit WEC-Magazin-Logo, könntet ihr, glaube ich, erkennen, wenn Lust habt. Einfach ansprechen, wir können auch gerne zusammen ein bisschen quatschen, kurze Statements für den Podcast aufnehmen, so Fan-Talk-Runde, dass ihr einfach Fragen stellt. Wir nehmen das auf und beantworten das dann hier live mit David, also dass David dann die Fragen so ein bisschen aus der Kalten beantwortet. Ja, yay. Mal gucken, ob wir Feedback bekommen. Ich bin mal gespannt.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall, jetzt blicken wir vorne nach Sebring und das ist nicht noch, ist jetzt nicht mehr lange, also 3-4 Wochen.
20. März, Wochen. Ja.
Ja, also es ist nicht mehr lange. Vielleicht hat sich da auch was ergeben in Sachen nächste Saison und alles. Also es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden und ja, bis demnächst, denke ich, können wir
sagen. Bis dahin.
Tschüss.